Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
dem Literaturkritiker und Autor Ijoma Mangold, Autor des autobiografischen Buches Das deutsche Krokodil. Merken Sie sich das, das wird sicherlich gleich noch eine Rolle spielen. Starbucks, die amerikanische Kaffeehauskette. Starbucks macht dicht alle Läden in den USA, bevor sie jetzt jubeln oder weinen. Es ist nur ein Nachmittag, aber immerhin. Alle 8000 Läden werden geschlossen für einen Nachmittag. Und jetzt kommt der Grund. Alle 175.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dann in dieser Zeit geschult werden, wie sie Diskriminierung von Kunden verhindern können. Ausgelöst durch diese Geschichte.
Eigentlich war alles so, wie es immer ist bei Starbucks. Menschen stehen an der Theke und bestellen Getränke. Andere Menschen sitzen mit ihrem Kaffee an einem Tisch. Manche haben sich auch nur zu Freunden dazugesetzt, ohne etwas zu ordern. Und fast immer sitzt oder steht auch jemand im Café, der eigentlich nur das kostenlose WLAN nutzen will. Aber am vergangenen Donnerstag rief die Chefin einer Filiale die Polizei zu Hilfe. Ich habe zwei Gentlemen in meinem Café, die weder etwas kaufen noch gehen wollen. Die Polizei rückte an und nahm beide fest. Ein Gast filmte den Einsatz mit dem Smartphone. Polizisten sind zu sehen, die zwei afroamerikanische Männer abführen. Ein Weißer steht daneben und fragt, wofür werden Sie festgenommen? Was haben Sie denn getan? Sie haben um den Schlüssel zur Toilette gebeten. Der wurde ihnen verweigert. Sie wurden stattdessen aufgefordert zu gehen. Dann rief die Filialchefin die Polizei. Das Video von der Festnahme war schnell Thema im Netz, in den Medien und auf der Straße. Was wollen wir? Gerechtigkeit, skandierten Demonstranten. Die beiden Männer seien nur wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert worden, so der Vorwurf. Und offenbar war der Vorfall in Philadelphia kein Einzelfall. Inzwischen ist ein weiteres Video aufgetaucht, diesmal aus Los Angeles. Darin fragte ein asiatischstämmiger Mann bei Starbucks nach dem Code für das Zahlenschloss für die Toilette und bekommt ihn nicht, während ein Weißer ihn zuvor bekommen hat, auch ohne etwas zu kaufen.
Das ist also die Geschichte, die Geschichten aus den Vereinigten Staaten. Ijoma Mangold, jetzt sage ich mal für alle, die das nicht wissen, Ihr Vater ist Nigerianer. Mhm. Sie haben, so haben Sie das selbst mal formuliert, ein Aussehen, mit dem Sie erkennbar das Klassenziel der Nürnberger Rassegesetze verfehlt hätten. Wenn wir über Alltagsrassismus reden, vor dieser Vorlage, dieses Falles, haben Sie das schon mal selbst erlebt in einem Café oder in einem Geschäft? Sowas?
Nee, ich selber habe es nicht erlebt, weder in Deutschland noch in den USA. Kenntnisreich kann ich nur von Deutschland sprechen. In den USA bin ich viel unterwegs, aber es ist natürlich all diese Erfahrungen, und vielleicht brauchen wir das Instrumentarium auch, um es dann zu deuten, haben natürlich auch immer sehr viel mit sozialen Milieus zu tun. Also die Gesellschaft ist ja nicht ein einheitlich homogener Raum, sondern das zerfällt in unterschiedliche Schichten, in unterschiedliche Klassen, in unterschiedliche Habitusgemeinschaften. Und Fragen des Rassismus sind natürlich sehr oft an Fragen auch der Klasse gekoppelt. Simpel gesprochen, je höher sie in der sozialen Hierarchie aufsteigen, desto weniger Hemmnis oder desto weniger herausfordernd oder schwierig oder problematisch dürfte eine abweichende ethnische Herkunft oder Identität oder Aussehen, ein exotisches Aussehen sein. Insgesamt, jetzt machen wir einen riesen Bogen, und ich merke immer selber, wenn ich darüber rede, dass es mir auch nicht ganz leicht fällt, das intellektuell komplett zu kontrollieren. Aber ich selber zucke auch immer ein bisschen zurück, wenn wir allzu schnell den Begriff des strukturellen Rassismus in Anschlag bringen. Und bei vielen der Phänomene, über die wir reden, gelingt es uns ja nur, wenn wir genau mit so einem Begriff arbeiten. Das Schwierige an dem Begriff struktureller Rassismus ist für mich, dass er selber so ein bisschen empiriefrei ist. Man kann ihn ja nicht widerlegen. Das macht, was ist das Strukturelle am strukturellen Rassismus? Naja, dass man ihn nicht wirklich sieht, dass er indirekt wirkt, dass er nicht zu fassen ist. Also das ist ja sein Wesen.
Konkret gefasst auf diesen Fall, man weiß ja nicht, wäre das bei anderen Gästen, Weißen, wo auch immer sie herkommen, vielleicht auch passiert. Vielleicht, Sie haben ja darauf hingewiesen, die Milieus, aus denen man kommt. Ja. Irgendwie, wenn es zwei weiße Obdachlose gewesen wäre, die Situation ja natürlich auch passieren können. Oder vielleicht war die Frau auch einfach genervt, weil schon 15 Leute nach dem Toilettencode gefragt haben und keiner hat einen Kaffee gekauft.
Absolut, will ich hier nicht als Verallgemeinerung für den Ratschlag geben. Aber für mich selber weiß ich habe immer, wenn ich in der Welt schlechte Erfahrungen gemacht habe, mich lieber für die Version entschieden, dass derjenige mich halt geradezu als Menschen nicht mag, aber nicht aufgrund meiner Hautfarbe. Und ich meine, wir mögen alle sehr viele Menschen nicht intuitiv oder spontan. Und die Welt besteht auch sonst aus sehr viel Aggression, Missgunst oder Ablehnung. Das muss nicht alles immer zu auf die Hautfarbe zu.
Aber wie kriegen wir das dann hin? Weil es gibt ja natürlich doch Zusammenhänge.
Ja. Ja.
Wie kriegen wir das dahin, eine saubere Trendschärfe oder sie möglichst sauber zu machen oder auch zu erkennen, wo jetzt gesellschaftlich auch Veränderung notwendig ist?
Ja. Erstmal, okay, saubere Trendschärfen, das werden wir in der Welt, die immer ein Durcheinander ist, die immer mannigfaltig, die immer mehr grau als schwarz und weiß ist, nie hinbekommen. Solche Reinheitsvorstellungen sind auch nichts, was ich anstreben würde. Aber zum Beispiel, wenn wir uns das Video aus dem Starbucks anschauen, dann ist es natürlich schon interessant. Da geht eine Dramatik an, bei der uns Europäern der Atem stockt. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit der generellen Polizeikultur in den USA zu tun.
Wir haben
für amerikanische Verhältnisse, wenn man das erzählt, für amerikanische Verhältnisse gehen die noch nicht mal brutal zur Sache, aber sie legen den Handschellen an.
Genau.
Das sind zwei sehr sympathische junge Männer, afroamerikanischen Hauttyps und erkennbar geht von denen keine Gewaltdrohung aus, überhaupt nicht. Und trotzdem werden sie natürlich gleich mit Handschellen abgeführt. Das kennen wir ja auch. Auch als Tourist werden wir ja gewarnt, wenn wir uns ein Auto mieten und die Polizei würde uns anhalten. Sofort müssen wir die Hände in Ergebenheitshaltung übers Lenkrad aufs Lenkrad legen und so weiter.
Da herrscht das ist eine interessante Beobachtung. Wir haben jetzt gerade zusammen geschaut, nochmal direkt vor der Sendung, dieses Video. Ja, also nach meinem Eindruck wäre eigentlich auch gut bei dieser Starbucks Filialleiterin, man weiß es nicht genau, ist wahrscheinlich nicht verkehrt, dass Starbucks jetzt einfach mal sagt, wir sprechen mal mit euch darüber. Ja. Das kann ja eigentlich nicht schaden. Ein kleines Manko, vielleicht diese große PR-Maschinerie drumherum, aber gut, sei es drum, die Schulung findet statt. Aber was Sie gesagt haben mit Blick auf die Polizei, dazu gibt es auch eine aktuelle Meldung und da kann man es wahrscheinlich besser fassen. Es gibt mal wieder leider einen Fall, wo ein unbewaffneter Afroamerikaner erschossen wurde durch Polizisten. Nachricht, die wir gerade relativ frisch heute Vormittag bekommen haben, in der Nähe von Los Angeles war das. Also das
und der Punkt ist der entscheidende und da finde ich, markieren wir aber auch den Unterschied zwischen den USA und Erfahrungen, die man in Deutschland macht. Es ist ja nicht wegzudiskutieren, der Anteil unschuldig von Polizeigewalt hingerichteter Schwarzer in den USA ist nicht nur überproportional hoch, sondern absolut deprimierend hoch. Und dieses Thema seit 2015 oder seit 2014, seit den Vorfällen in Ferguson bei St. Louis, ist das ja auch ein großes Thema geworden in unser aller Bewusstsein. Und da liegt auch wirklich ein Problem, das die USA aufarbeiten müssen und was aber natürlich mit ihrer langen Geschichte zu tun hat. Das sind ja keine Probleme, die jetzt plötzlich auftauchen, sondern die haben alle ihre Vorgeschichte in einer Geschichte der Sklaverei.